kam in die Klasse und zeigte der Klasse einen Geldschein. Dann fragte er die Klasse, wer von euch möchte diesen Geldschein haben? Die ganze Klasse meldete sich, ich, bitte geben Sie mir diesen Geldschein, bitte, bitte. Daraufhin nahm der Lehrer diesen Geldschein und zerknüllte ihn vor den Augen der Schüler. Wollt ihr diesen Geldschein immer noch? Ja, bitte, bitte, Herr Lehrer, bitte geben Sie uns diesen Geldschein. Er fing an, in diesen Geldschein kleine Risse zu ziehen. Ein nach den anderen. Jetzt sah das nicht mehr so schön aus. Und er fragte sie, wollt ihr es immer noch haben? Und sie sagten, ja, bitte, bitte, geben Sie uns diesen Geldschein, wir brauchen es, bitte, bitte, geben Sie uns. Der Klassenclown, der übertrieb total, er stand auf, er hat ihn angefleht, bitte, bitte, Herr Lehrer, geben Sie mir den Geldschein, ich brauche es, ich weiß, was ich damit machen kann. Er sagt, du willst diesen Geldschein haben? Er sagte, ja, bitte, geben Sie es mir. Der Lehrer nahm diesen Geldschein, warf es auf den Boden und zertrat es. Mehrmals, mit seinen Straßenschuhen, trat richtig drauf. Dann hob er ihn auf und fragte ihn, willst du diesen Geldschein jetzt immer noch, obwohl ich mit meinen Schuhen draufgetreten habe? Und der Schüler sagte, ja, bitte, bitte, geben Sie es mir. Dann warf der Lehrer den Geldschein zu und sagte, ihr habt heute eine wichtige Lektion gelernt. Ihr seid dieser Geldschein. Und die Welt da draußen und die Menschen da draußen, sie werden euch wegstoßen, sie werden schlecht über euch reden, sie werden euch wehtun, sie werden euch treten. Aber es wird nicht euren Wert verändern. Das war eine gute Lektion für die Schüler. Und ein guter Tag für den Lehrer. Und es ist ein guter Tag für sie. Denn auch sie sind das Geld. Und auch die Menschen und diese Welt kann sie schlecht behandeln, schlecht über sie sprechen und sie treten, aber es wird nicht ihren Wert verändern. Die Frage ist, glauben Sie das? Können Sie das glauben? Die Psychologin Brené Brown, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, sie hatte irgendwann mal behauptet, dass alle Psychologen dieser Welt darin einig geworden sind, dass der Mensch das Bedürfnis hat nach einer tiefen Verbindung. Unabhängig davon, ob es jetzt im Rahmen der Familie, Freunde, eine Person oder mehrere Personen sind. Aber alle Menschen haben das Bedürfnis nach einer tiefen Verbindung. Sie fragte sich daraufhin, wie ist es möglich, dass viele Menschen auf dieser Welt das schaffen, eine Verbindung einzugehen, diese tiefe Verbindung, und einige Menschen es nicht schaffen. Ganz nach dem Motto, was man nicht messen kann, das gibt es auch nicht, hat sie einen Test gemacht. Sie hat Menschen untersucht, viele Fakten gewälzt und nach 16 Jahren hat sie Ergebnisse gehabt. Nach 16 Jahren hatte sie Ergebnisse gehabt und sie stellte fest, dass in diesen beiden Gruppen Gemeinsamkeiten herrschen. Und zwar all diese Menschen, die dazu in der Lage waren, eine Beziehung einzugehen, all diese Menschen hatten einen Glaubenssatz, einen Gedankenkonstrukt gehabt, der gesagt hat, ich bin ein liebenswerter Mensch. All diese Menschen, die tiefe Bindungen eingehen konnten und hatten, die haben geglaubt, dass sie liebenswert sind. Und die anderen hatten auch eine Gemeinsamkeit. All diese Menschen, die es nicht geschafft haben, tiefe Bindungen einzugehen und zu halten, haben geglaubt, dass sie nicht liebenswert sind. Zu welcher dieser beiden Gruppen gehören Sie? In welcher dieser beiden Gruppen finden Sie sich wieder? Die Psychologie geht also in eine starke Richtung. Sie sagt, ja, wir Menschen brauchen Liebe. Wir Menschen haben dieses Bedürfnis nach tiefer Verbundenheit. Und auch die Bibel geht in eine ähnliche Richtung und sagt, ja, die Menschen brauchen Liebe und sie brauchen tiefe Verbundenheit. Schon am Anfang der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das sagt Gott, während er den Menschen baut, programmiert und daraufhin schafft er ihn als ein soziales Wesen, das das Bedürfnis hat nach tiefer Verbindung und auch die Kompetenzen hat, um das aufzubauen. In Johannes Evangelium Kapitel 17, da finden wir das hohepriesterliche Gebet. Da verändert sich die Ebene noch einmal. Da betet Jesus für seine Jünger und für die, die später nachfolgen werden. So Kandidaten wie Sie und mich. Und da sagt er zum einen, Herr, mach, dass sie eins sind untereinander. Mach, dass sie eins sind. Und dann ein paar Verse später betet er und sagt, Vater, so wie ich und du eins sind, mach mich mit ihnen eins. So wie ich mit ihnen eins sein soll, so soll es mit dir sein, also umgekehrt, so wie ich mit dir eins bin, so soll es mit denen sein. Das ist unglaublich. Es klingt nämlich so, als hätte Gott selbst das Bedürfnis, mit ihnen eine tiefe Verbundenheit einzugehen. Gott will eine tiefe Beziehung mit ihnen eingehen. Und später im Buch der Offenbarung, da lesen wir lesen diesen Text gemeinsam, nur kurze Erklärung zu dem Buch für diejenigen, die sich mit der Bibel nicht so auskennen. Das, was wir jetzt lesen, ist noch nicht passiert, das kommt erst noch. Da gibt es einige Beschreibungen. Wenn Sie da Fragen haben, melden Sie sich da gerne bei Hope Media übers Internet. Die beantworten Ihnen gerne alle Fragen. Hier gehen wir aber jetzt themenspezifisch weiter aus Zeitgründen. Hier finden wir jetzt folgende Beschreibung für das, was noch kommen wird nach diesem Leben, nach dieser Erde, wenn das alles hier vorbei ist. Und da heißt es, Offenbarung Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst wird ihr Gott sein. Und er wird abwischen die Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei oder Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott scheint tatsächlich ein Bedürfnis zu haben, mit ihnen eine tiefe Verbindung einzugehen. So weit sogar, dass er sagt, er möchte mit ihnen eine Ewigkeit verbringen, ewig leben. Und das wundert auch nicht, denn das Verhalten spricht zu 100% dafür. Als Jesus Christus hier war, hat er folgenden Satz gesagt, der mich geprägt hat. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als den, dass man sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Und kurz danach wurde er gefoltert und umgebracht als Liebesbeweis, um ihnen zu zeigen, Gott liebt sie und er meint es wortwörtlich todernst. Können Sie das glauben? Zu welcher dieser Gruppen gehören Sie? Zu denen, die sagen, ja, das kann ich mir vorstellen? Oder zu der Gruppe, die sagt, das kann ich mir nicht vorstellen? Die Christen beantworten die Frage, warum manche Menschen auf emotionaler Basis diese Liebe Gottes nicht annehmen können. Und die beantworten sie mit dem Teufel. Kurze Randbemerkung, der Teufel oder Satan, so ein kosmischer Gegner Gottes, der dafür sorgt, dass die Menschen sich untereinander streiten, sich hassen, aber auch mit Gott keine Beziehung mehr aufbauen können. Ja, die Bibel nennt das dann die Sünde. Der sorgt letzten Endes dafür, dass vieles kaputt geht. Ja, diese Antwort möchte ich gar nicht anzweifeln, aber es gibt noch viel mehr. Und für diejenigen unter uns, die etwas sensibel sind, die würde ich bitten, kurz wegzuhören, weil die nächsten Antworten eventuell wehtun könnten. Ein Teil Schuld, kann ich stehen lassen, liegt beim Teufel. Aber eine sehr, sehr große Schuld sehe ich bei Ihnen, sehe ich bei mir. Und wie ich darauf komme, das möchten wir in den nächsten Texten lesen. Den nächsten Text finden wir im 2. Korinther Kapitel 10. 2. Korinther Kapitel 10, Verse 3 bis 5. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, um jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Negative und falsche menschliche Gedankengebäude, menschliches Denken, scheint ein Faktor zu sein, warum es schwierig ist, dass Menschen untereinander und mit Gott eine Beziehung eingehen können. Und es zerstört nicht nur unsere Beziehungen, es zerstört auch unseren finanziellen Erfolg im Beruf. Es zerstört unseren Weg, auf unsere Gesundheit zu achten. Ziemlich vieles unseres Lebens wird beeinflusst, gesteuert und gelenkt durch unsere Gedankengebäude, unsere Glaubensüberzeugungen, die wir von uns selbst und von dieser Welt und von Gott haben. Und deswegen horchen Sie mal in sich selbst hinein und schauen Sie mal, was ist denn Ihr Weltbild? Was glauben Sie von sich selbst? Wie sehen Sie sich selbst? Wie sehen Sie andere Menschen? Es gibt ein Sprichwort, das sagt, Lügen, die ich glaube, werden zu Wahrheiten, mit denen ich leben muss. Der Begriff Self-Fulfilling Prophecy ist Ihnen vermutlich bekannt. Es geht darum, dass ich, wenn ich an etwas glaube, es auch irgendwann so eintreffen muss. Ähnlich wie beim Placebo-Effekt von Medikamenten. Das Medikament an sich hat keine Wirkung, aber weil ich glaube, dass es mich gesund macht, macht es mich gesund. In diesem Sinne positiv. Das funktioniert aber auch negativ. Diese negativen Überzeugungen, die Sie haben können, und jetzt müssen wir aus der Thematik der Einsamkeit ein bisschen rausgehen und mehr so in die Wurzel des Übels gehen. Diese Glaubenssätze, die negativ klingen, die können folgendermaßen aussehen oder sich anhören. Die können zum Beispiel klingen wie: Ich bin es nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Ich bin zu schwach, zu dumm, zu klein. Menschen, die im Beruf erfolgreich sind, sind Gauner. Zu viel Geld zu haben, ist unfair. Beziehungen sorgen nur für Streit. Wer heiratet, scheidet sich letzten Endes eh wieder. Alle hassen mich. Ich bekomme nichts hin. Ich mache alles kaputt. Und so weiter. Wir könnten die Palette immer so weiterführen. Achten Sie darauf, ob Sie nicht eventuell auch solche Gedankengebäude in sich tragen. Die Tücke an dieser Sache ist, dass sie unterbewusst bei Ihnen abgespeichert sind. Einige Psychologen meinen, das kommt daher, weil wir als kleine Kinder ungefiltert all die Sätze von den Menschen annehmen. Und wenn man dann zu oft hört, du kannst nichts, wieso machst du immer alles kaputt, dann speichert man das und es bleibt im Unterbewusstsein. Sie werden groß und haben das immer noch in sich, immer noch bei sich. Und sie glauben das. Sie glauben diese Sätze über sich selbst. Das Problem ist, dass diese Sätze aus dem Unterbewusstsein sie steuern. Sobald ihre Beziehung zu gut wird, warten sie auf den Sturm, weil sie nicht glauben können, dass Beziehung so lange, so schön und so gut sein kann. Wenn Sie in Ihrem Beruf plötzlich erfolgreich werden, dann werden Sie nachlässig, weil Sie plötzlich das Gefühl haben, da hier stimmt was nicht, das passt nicht, es passt nicht zu den Überzeugungen, die Sie haben. Aber das läuft unterbewusst. Sie fangen plötzlich Streitereien an oder isolieren sich von anderen Menschen. Sie werden nachlässig in der Arbeit oder im Umgang mit Ihrer eigenen Gesundheit. Das ist das Problem. Gedankenkonstrukte, die uns aus dem Unterbewusstsein steuern. Und wir machen nichts dagegen. Die schlechte Nachricht ist, Sie können davon ausgehen, dass Sie zu 100% mindestens einen dieser negativen Sätze in sich drin haben. Und eventuell sogar noch nicht entdeckt. Sie können auch nicht einmal was dafür. Das haben Sie einfach so mitbekommen. Sie sind quasi konditioniert worden. Ja? Das haben Sie so gelernt. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, das hat Einfluss auf Ihr Leben. Und es wird einiges kaputt machen. Vielleicht sogar mehr, als Sie sich wünschen. Die positive Nachricht ist, das muss nicht so sein. Sie können etwas dagegen unternehmen. Hier drei Beispiele, was Sie machen können. Erstens, seien Sie achtsam. Haben Sie Liebe zu sich selbst. Achtsam, damit meine ich, hören Sie mal, was alles so in Ihrem Kopf herumkreist an Gedanken und Gefühlen. Vielleicht entdecken Sie ja den einen oder anderen Gedanken, der sehr selbstsabotierend, sehr negativ ist. Eine Lüge. Entlarven Sie diese Lüge. Seien Sie achtsam. Hören Sie, was Sie so denken und was Sie fühlen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Seien Sie kritisch. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21 heißt es, wir sollen alles prüfen und das Beste behalten. Nicht jeder Satz, den Sie so hören und den Sie so glauben, ist korrekt. Seien Sie kritisch. Hinterfragen Sie diese Sätze. Wenn Sie sich sagen, ich bin nicht liebenswert, warum nicht? Woran mache ich das gerade fest? Wo kommt dieser Gedanke her? Warum sollte ich nicht liebenswert sein? Und schließlich haben Sie auch was anderes gehört. Zum Beispiel, dass ein Gott nur darauf wartet und sagt, Sie sind es sehr wohl wert. Egal wie zerknittert Sie gerade aussehen und was das Leben mit Ihnen gemacht hat, Sie sind es wert. Sie sind es sogar so sehr wert, dass ich die ganze Zeit darauf warte, dass Gott quasi die ganze Zeit darauf wartet, dass Sie sich umdrehen und sagen, okay, Gott, lass es uns gemeinsam probieren. Er will eine Ewigkeit mit Ihnen leben. Hinterfragen Sie diese Gedanken. Nehmen Sie es nicht einfach so auf. Und in einem dritten Schritt gibt es die Möglichkeit, diese negativen Gedankengebäude, Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze zu übersetzen. Beziehungsweise durch die Wahrheit zu ersetzen. Wie das aussehen kann, möchte ich vorlesen, das, was jemand sehr, ja, man könnte sagen, poetisch niedergeschrieben hat. Hier für diejenigen, die sagen, ich bin ein Versager beispielsweise. Versagen bedeutet nicht, dass du ein Versager bist, sondern nur, dass du noch keinen Erfolg gehabt hast. Versagen bedeutet nicht, dass du nichts erreicht hast. Es bedeutet aber, dass du etwas gelernt hast. Versagen bedeutet nicht, dass du dich wie ein Narr benommen hast. Es beweist, dass du an etwas zu glauben fähig bist. Versagen ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es bedeutet, dass du gewillt warst, etwas zu versuchen. Versagen bedeutet nicht, dass du es nicht schaffen wirst. Es bedeutet nur, dass du es auf eine andere Art und Weise versuchen musst. Versagen bedeutet nicht, dass du unterlegen bist. Es bedeutet nur, dass du nicht perfekt bist. Versagen bedeutet nicht, dass dein Leben sinnlos ist. Es bedeutet, dass du einen neuen Anlauf nehmen musst. Versagen bedeutet nicht, dass du dein Ziel nicht erreichen wirst. Es bedeutet nur, dass du jetzt noch nicht am Ziel bist. Versagen bedeutet nicht, dass Gott dich vergessen hat. Es bedeutet nur, dass etwas anderes, vermutlich etwas viel Besseres mit dir vorhat. Ein Multimillionär ist in einem Interview mal gefragt worden, wie er es denn geschafft hat, so viel Erfolg in seinem Leben aufzubauen. Und der Multimillionär antwortete, nun, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Die Interviewerin sagte, na, sagen Sie schon. Und er sagte, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Beide lachten sie. Und dann sagte sie, ja, aber wie haben Sie denn gelernt, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen? Und er sagte, auch diese Antwort ist ganz einfach. Und sie sagte, na, sagen Sie schon. Und er sagte, viele falsche Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe. All das zerknittert werden, all das getreten werden, sagt nichts über unseren Wert aus. Aber wir lernen daraus. Es kann uns stark machen. Das ist das, was ich Ihnen wünsche. Die Bibel, mein Herr Jesus Christus, hat mir in meinen Zeiten, und ich bin froh, dass ich das beigebracht bekommen habe, hat mir in meinen Zeiten viel, viel Kraft gegeben. Gerade in den Zeiten, in denen ich getragen werden musste. Und in den Zeiten, in denen es mir gut ging, noch mehr Liebe gegeben. Ich wünsche Ihnen auch diese Liebe. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie diese Liebe erfahren und erkennen dürfen. Lassen Sie sich darauf ein. Was haben Sie zu verlieren? Sagen Sie doch einfach, Gott, hier bin ich. Lass uns zusammen weitergehen. Es gibt einige Leute, die mich gefragt haben, wie man das machen kann. Für diese Menschen würde ich gerne beten. Es ist ganz einfach, falten Sie einfach Ihre Hände, neigen Sie Ihren Kopf ein bisschen zu Boden und schließen Sie Ihre Augen, dann können Sie sich besser konzentrieren. Und ich spreche das Gebet für diejenigen und für Sie. Allmächtiger Gott, unser Vater, vielen, vielen Dank, dass du dich uns offenbart hast mit Wahrheit. Und zwar als der liebende Gott und Vater, der du tatsächlich bist. Dass wir nicht ein falsches Bild von dir haben müssen, Angst haben müssen vor dir, sondern uns geborgen und getragen fühlen dürfen in dir. Dass du auf uns wartest, dass du uns retten möchtest, dass du mit uns später leben willst und dass der Tod für uns nicht das Ende ist. Dafür danke ich dir. Herr, es gibt einige Menschen, die es gerne probieren wollen, mit dir zu leben, aber die nicht wissen, wie. Für diese Menschen bete ich, aber nicht nur ich, sondern all meine christlichen Brüder und Schwestern. Wir beten für diese Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, bitte lass uns zusammengehen. Und wir bitten dich, Herr, wir wissen sowieso, dass du es tun wirst, dass du diesen Menschen Kraft gibst, dass du mit deinem Geist da bist, dass sie dich erkennen und erfahren dürfen und mit dir, dass ihr Leben weitergehen dürfen. Denn sie sind nicht allein, sie waren es nie. Du warst schon immer da. So lass sie dich erkennen. Um deines Namens willen, wir danken dir dafür. Amen.
Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.